Der Horvath Podcast. Der Talk rund um Transformation, Performance Management und Digitalisierung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Horvath Podcast. Während der Supply Chain noch ohne Daten und künstliche Intelligenz arbeitet, hat die Kontrolle längst verloren. Das ist heute unsere Hypothese, der wir nachgehen wollen. Wir wollen klären, ist das wirklich so und stimmt diese Aussage überhaupt? Einerseits haben wir weltweit zunehmende Risiken. Die Resilienz der Supply Chain wird dadurch immer wichtiger. Und die Unternehmen müssen jetzt die richtigen Schritte angehen. Künstliche Intelligenz ist da, Daten sind da und verfügbar. Das müssen wir verbinden und nutzen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Und ob das wirklich so ist, ob dieser Zusammenhang stimmt, das wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Jochen Gröber, bin Experte für Supply Chain Management und begleite Unternehmen dabei, ihre Lieferkette, ihre Supply Chain zu optimieren und die Resilienz zu erhöhen. Das können strategische Themen sein, das kann im Prozess sein, das kann in der Organisation sein. Und mit mir zusammen ist Oskar Schneider, Experte für künstliche Intelligenz und Daten. Was bei unserem Thema heute extrem wichtig ist, weil wir einerseits die Business-Seite, von der ich herkomme, mit der Technologie-Seite, von der Oskar kommt, verbinden wollen und damit genau das haben, was wir brauchen, um Supply Chain Resilienz datenbasiert zu schaffen.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Und Jochen, du hast ja ein mega cooles Thema heute auch mitgebracht. Vom Background, ich bin Data Scientist bei Horvath und seit knapp 10 Jahren im Bereich KI und Daten. Vor allem eben mit dem Fokus auf Produktion, Logistik und Supply Chain Management. Reicht von vielen verschiedenen Dingen, von einfachen Datenanalysen, wie zum Beispiel, wie viele Verkäufe haben wir letztes Jahr gemacht, über Produktionsplanung bis hin zum Bauen von Digital Twins, also digitalen Abbildern von der Supply Chain. Bin da sehr begeistert dabei und finde auch das Thema, was wir heute gebracht haben, das passt einfach perfekt zu dem Thema KI und Daten, weil die Supply Chain eben sehr stark von datengetriebenen Entscheidungen eben profitieren kann. Würde ich sagen, starten wir direkt in das Thema rein. Die Nachrichten sind voll mit Hiobsbotschaften. Gefühlt kommt eine Krise nach der anderen. Und es wird immer viel diskutiert über Resilienz und die Lieferkette. Was siehst denn du als die größten Herausforderungen an, Jochen, mit der die Lieferketten aktuell zu kämpfen haben?
Ja, die Herausforderungen sind auf alle Fälle extrem vielfältig. Wir haben auf der einen Seite die Engpässe bei vielen Materialien, seien das Halbleiter, Elektronik oder Steuerungskomponenten. Und wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von internationalen Spannungen. Sei das jetzt der Russland-Ukraine-Krieg seit einigen Jahren, seien das aktuell die Luftraumsperrungen durch den Nahostkonflikt oder natürlich auch für die Zukunft extreme Unsicherheiten, gerade bei der Seefracht. Wenn wir uns da mal als Beispiel die Straße von Hormus anschauen wollen, also zwischen Persischem Golf und Indischem Ozean, durch den gehen ungefähr ein Viertel der globalen Ölmenge. Und wenn wir da natürlich Beeinträchtigungen haben, die Schiffe nicht mehr fahren können, dann hat es extreme Folgen einfach für den Ölpreis und damit für die Weltwirtschaft.
War ein großes Thema damals, ja.
Absolut. Oder aktuell, wer liest es gerade nicht in allen Medien, das war einfach die Handelsdiskussionen, wenn nicht gar sogar Konflikte haben zwischen USA und Europa. Das heißt, es sind unzählige Herausforderungen und was, glaube ich, wirklich extrem wichtig ist, zu schauen, dass das einfach immer mehr werden und da eine extreme Dynamik
ist jede Woche was Neues dran ist.
Absolut. Und ja, grundsätzlich muss man da natürlich einmal die Frage noch klären, was bedeutet es denn überhaupt, resilient zu sein?
Genau, und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage auch, die man klären muss. Das eine ist eben Robustheit. Ich möchte mein Netzwerk robuster aufstellen, damit es nicht so anfällig ist gegenüber Störungen. Du hast ja schon sehr viele Störungen gerade aufgezählt und ich möchte einfach, wenn ein Supplier ausfällt, wenn ein Material nicht mehr so verfügbar ist, dass ich dann einfach darauf reagieren kann und nicht einen großen Krisenmodus innerhalb der Firma ausbricht. Und der zweite Punkt ist, dass ich flexibel auf Veränderungen eben auch reagieren möchte. Das müssen jetzt keine Krisen sein, das könnte auch ein Shift in Demand sein oder ein neuer Wettbewerber kommt mit dem neuen Produkt. Da möchte ich vielleicht meine Produktion nicht auf 100% fahren, sondern ein bisschen Puffer lassen, um dann flexibel darauf eben reagieren zu können.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, wo wir immer sehen, dass die Unternehmen viel zu statisch ihre Kapazitäten planen und ihre Prozesse steuern.
Ja, sie schauen halt immer oft nur auf die Kosten, aber planen nicht so sehr stark in die Zukunft rein und wappnen sich gegen eventuelle Störeinflüsse. Und da gibt es dann auch viele Beispiele, was man tun kann, um seine Resilienz zu erhöhen. Das kann zum Beispiel sein, dass man mehrere Lieferanten nutzt, statt nur einen, um nicht abhängig zu sein. Das kann sein, dass man nicht nur ein zentrales Distributionszentrum hat, sondern auch regionale, um, wenn zum Beispiel Streiks sind oder eine Überschwemmung, halt trotzdem noch lieferfähig zu sein und reagieren zu können, bis hin auch zur Diversifizierung des Produktportfolios, wenn dann quasi mein Umsatz von meinem Hauptprodukt quasi wegbricht, dass ich dann nicht gleich die Firma zumachen muss, sondern mich vielleicht auch auf andere Produkte konzentrieren kann. Kann aber auch dahin gehen, was viele auch noch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass Resilienz eben auch IT-Sicherheit bedeutet, dass ich gegen Hackerangriffe gewappnet bin, was in der heutigen Zeit auch immer häufiger eben vorkommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, Resilienz kann man nicht im luftleeren Raum betrachten. Man kann nicht sagen, die Supply Chain ist resilient aufgestellt oder nicht. Man muss sich immer Szenarien, Angriffsszenarien oder Krisenszenarien anschauen und dann sagen, ist man gegen die gewappnet oder nicht oder wie stark. Und dann stellt sich natürlich gleich eine der wichtigsten Fragen auch, wie viel Resilienz brauche ich denn?
Das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Das ist auch ein Thema, das diskutiere ich sehr, sehr häufig mit verschiedensten Unternehmen. Und das Spannende ist, dass sich ja der Grad an Resilienz über die Zeit verändert. Abhängig von der Entwicklung, von eben den vorhin angesprochenen geopolitischen Veränderungen oder auch ganz plakativ eine Situation auf dem Rohstoffmarkt, kennt jeder, wenn Preise sich einfach verändern, dann brauche ich natürlich ganz andere Intensität in meinen Maßnahmen. Und dabei sind eigentlich zwei Dinge zu berücksichtigen. Das eine ist, Supply Chains sind typischerweise auf Effizienz aufgelegt. Das heißt, die profitieren von Skaleneffekte, die profitieren von großen Mengen, die man einfach abwickelt, um damit eben die geringsten Kosten zu erzeugen. Und der zweite Punkt ist, dass eine Absicherung von Risiken eben in der Zukunft liegt und natürlich am Ende auch gegen die Kosten geht. Das heißt, das sind einfach Voraussetzungen, die es erschweren, mit diesen Risiken umzugehen und eben eine Supply Chain sicher, robust aufzusetzen. Denn letzten Endes sind es verschiedene Ziele, die man in Einklang bringen muss. Man muss Effizienz beibehalten, man muss aber eben auch Robustheit und Flexibilität reinbringen. Vorher hast du das ja in dem Beispiel der starren Planung gut dargestellt.
Das ist vielleicht auch nochmal interessant einzuwerfen, dass sich die Supply Chains ja in den letzten Jahrzehnten sehr stark geändert haben, dadurch, dass sehr viele Firmen halt ausgesourced haben, viele Produktionen nach Ostdeutschland oder nach China, hat sich natürlich auch die ganze Konstellation verändert.
Absolut. Eine Supply Chain ist immer mit großer Dynamik versehen. Und ja, konkret, wie kann man jetzt die Größe der Resilienz abschätzen? Das wollen wir ja am Ende tun. Da ist wichtig, dass wir mit einem Value at Risk arbeitet. Das heißt konkret, wie viel Umsatz oder wie viel Kosten sind denn betroffen von einer eventuellen Störung? Also ein Umsatzausfall, den ich dann eben über andere Kanäle nicht kompensieren kann. Und das hängt am Ende davon ab, wie schnell können auch Kunden wechseln und zu anderen Unternehmen gehen oder wie schnell kann ich vielleicht auch für mich neue Absatzchancen aufmachen, indem andere Wettbewerber nicht lieferfähig sind. Ich bin's aber. Habe ich natürlich eine riesige Chance.
Ja, spannend. Das klingt jetzt für mich alles sehr, sehr einleuchtend, aber auch irgendwie etwas wie, wenn man sehr plakativ formuliert, alles, was nicht wirklich neu ist, was eigentlich schon die Supply Chain seit Jahrzehnten beschäftigt. Wie würdest du denn so den Stand der aktuellen Unternehmen einschätzen und warum ist das jetzt gerade so relevant und wieso sind vielleicht auch da die Unternehmen noch gar nicht so stark aufgestellt, wenn das eigentlich ein Thema ist, was schon seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich relevant ist?
Ja, hast du völlig recht. Das ist überhaupt nichts Neues. Das Einzige, was neu ist, ist die Dynamik von außen, die einfach dafür sorgt, dass wir so viele Veränderungen in den Umfeldsituationen haben. Und ja, es lässt sich sicher sagen, dass wir heute einfach noch viel zu viele Entscheidungen rein aus dem Bauch heraus mit wenig Informationen getroffen werden. Und es liegt einfach daran, IT-Systeme liefern nicht ausreichend Transparenz. Und auch sonst gibt es einfach keinen Überblick, was end-to-end in der Supply Chain passiert und wie alles miteinander zusammenhängt. Und die Supply Chain hat ja immer so ein schönes Bild von den Zahnrädern. Jedes Rädchen greift ineinander und wenn da eins rausgebrochen ist, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Also das sind so Dinge, die wir einfach berücksichtigen muss. Und letzten Endes haben wir heute halt extrem viele Unsicherheiten bei den Entscheidungen und extrem langsame Reaktionsgeschwindigkeiten. Das ist das Hauptproblem.
Ja, genau. Da fallen mir auch gleich Anekdoten ein von Projekten, wo das genau beim Kunden eben auch schief gegangen ist. Zum Beispiel ein Kunde, der hatte eine wirtschaftliche Flaute, also die Nachfrage ist ein bisschen eingebrochen und es war unsicher, wie es in die Zukunft geht. Und dann ist es so, dass oft Unternehmen dann sagen, wie können wir Kosten reduzieren und dann zum Beispiel Mitarbeiter entlassen, was der Kunde in dem Fall gemacht hat. Dann ein halbes Jahr später hat die Nachfrage wieder angezogen und plötzlich mussten sie wieder Kapazitäten aufbauen, neue Leute einstellen und natürlich kriegen sie nicht die gleichen Leute wieder.
Absoluter Klassiker.
Die haben andere Jobs und dann habe ich wieder jemanden neuen, den ich einlernen muss. Also ich verliere auch an Effizienz einfach dadurch. Und das Spannende war, dass sie danach dann in die Daten mal reingeschaut haben und haben dann gesehen, hey, man hätte das schon damals sehen können, dass die Nachfrage wieder anziehen wird und hätte man sich das Ganze eigentlich sparen können. Aber dafür brauche ich halt eben Einblick in die Daten. Und das ist es, was halt oft bei Firmen noch fehlt oder wo viele auch dran arbeiten, um eben nicht solche Fehlentscheidungen zu treffen.
Und was kann man jetzt konkret dagegen tun, also dass solche Sachen einfach nicht mehr passieren?
Also da kann man viel dagegen tun. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass man sieht, also viele Entscheidungen innerhalb des Unternehmens werden getroffen auf Basis von Bauchgefühl, weil dort Entscheider sitzen, die waren 30 Jahre im Unternehmen, die sind groß geworden mit dem Unternehmen, aber die Zeiten haben sich heutzutage verändert. Es ist einfach ein riesiges Produktportfolio, die Leute gehen auch in Rente. Das heißt, allein Bauchentscheidungen führt halt auch, wie man sieht, zu Fehlentscheidungen. Und was ist das Ziel oder wo möchte man dann eigentlich hinkommen? Man möchte dahin kommen, dass man auf Basis von Daten eben Entscheidungen trifft. Das heißt nicht, dass man dann vollautomatisierte Systeme hat, wo der Mensch gar nicht mehr mitredet, sondern dass man sagt, man generiert erstmal eine Entscheidungsgrundlage auf Basis von Daten, die objektiv sind und dann geht man damit in die Diskussion und kann aber auch Thesen quasi belegen und es ist nicht einfach nur so, es ist meine Meinung und ich bin hier am längsten, deswegen ist diese Aussage richtig, sondern man kann auch auf die Daten schauen und sehen, ob das Ganze wirklich so ist oder zumindest zur Diskussion nutzen.
Und wie kommt man zu den richtig guten Daten? Ich meine, das höre ich die ganze Zeit von den Unternehmen. Wir haben hier schlechte Daten, keine Durchgängigkeit, wir können den Datentopf nicht richtig nutzen. Was machen wir denn da?
Genau, das ist natürlich die Herausforderung. Und erstmal muss man sehen, Daten, es ist ja schon mal gut, dass sie da sind. Also in den letzten Jahrzehnten hat man ja viele ERP-Systeme eingeführt. Die ganzen Transaktionsdaten sind verfügbar, vielleicht noch nicht in der Qualität, die man hat, aber man kann jetzt schon sehr viele auch Entscheidungen damit automatisieren und Daten generieren. Und dafür ist es dann halt eben wichtig, dass diese Daten zusammengefahren werden, um sie nutzbar zu machen. Weil oft ist es so, wenn ich ein Data Science Projekt machen möchte, ich frage dann die IT und dann ist es gefühlt erstmal 2 Monate IT-Projekt überhaupt an die Daten ranzukommen und die aus verschiedenen Systemen zusammenzufahren. Und da gibt es eigentlich so 2 große Themen, die man angehen möchte. Das eine ist die Einführung von so einer einheitlichen Datenplattform. Manche nennen das Data Lake zum Beispiel. Da gibt es dann große Anbieter, zum Beispiel Snowflake oder Databricks, die sich dann eben darauf spezialisiert haben, dass man diese ganzen Daten aus den verschiedenen Quellsystemen nimmt und sie in einer einheitlichen großen Datenbank bereitstellt, wo sie dann die Nutzer, zum Beispiel Data Scientist, BI-User oder Analysten eben nutzen können, um darauf schnelle Analysen zu machen. Da ist nämlich eine der großen Herausforderungen, dass man denkt, naja, wieso hat das Unternehmen das nicht schon? Aber oft haben sie sehr viele verschiedene Systeme, die Daten sind nicht konsistent zueinander und die erstmal zusammenzufahren, ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Und das zweite Thema ist natürlich dann so ein Digital Twin zu erstellen, um eben die Supply Chain zu analysieren. Und da stellt sich die Frage natürlich, was ist ein Digital Twin? Ist erstmal ein digitales Abbild der Supply Chain, um strategische, taktische Fragestellungen zu beantworten. Dazu lade ich quasi meine ganzen Daten zu Suppliern, Produktionen, Produkten, Kunden und so weiter zusammen und tue dann mit Algorithmen versuchen, Fragestellungen zu beantworten, wie zum Beispiel, wo ist ein Bottleneck oder wo müssen wir vielleicht irgendwelche Produktionen verlagern.
Also sowas aufgebaut haben schon zusammen, da hat man ja oft so Themen, dass gerade in den Arbeitsplänen und den Kapazitäten von einzelnen Arbeitsplätzen einfach total viele Fehler drin sind, einfach weil bisher das Unternehmen überhaupt nicht so tickt und die gar nicht datenbasiert ihre Kapazitäten planen. Also doch am Ende wieder sehr viel Bauchentscheidung und sehr viel aus der Erfahrung. Hast du da uns noch 1, 2 Stichworte?
Ja, genau. Also es ist halt für die Unternehmen eine Reise. Es ist nicht von, wir führen morgen ein Tool ein und es funktioniert einfach so, sondern Wir nehmen die Daten, wir diskutieren mit ihnen, manche müssen wir bereinigen und sagen, da muss erstmal das Werk arbeiten und die Arbeitspläne zum Beispiel bereinigen. Bei anderen sagen wir, wenn sie schlecht gepflegt sind, kann man zum Beispiel mit irgendwelchen Annahmen rangehen. Und so baut man sich erstmal so ein Hilfskonstrukt und sagt, jetzt habe ich mal ein Modell, mit dem kann ich schon mal Entscheidungen generieren. Und dann ist es natürlich für die Unternehmen auch eine Reise zu sagen, wir sehen da einen Mehrwert drin, wir wollen da hinkommen, wir haben eine Vision und arbeiten dann kontinuierlich dann eben auch die Datenqualität zu verbessern. Wenn wir dann so ein Tool haben, ist natürlich auch immer die Frage, man hört ja oft, wir kaufen ein Tool, es nutzt keiner, es muss in irgendeiner Form verankert werden, auch in die Prozesse. Und wie würdest du denn sagen, macht man das richtig, Jochen?
Ja, kommen wir immer wieder zum klassischen Thema zurück. Es muss jemand Verantwortung dafür übernehmen. Also wer befasst sich konkret mit den Themen, mit den Entscheidungen und in welchem Gremium soll das diskutiert und entschieden werden? Dafür gibt es natürlich viele Lösungen, auch klar, aber bewährt hat sich letzten Endes eine Einbindung in ein regelmäßiges Supply Chain Planungsmeeting oder klassisch auch ein Sales and Operations Planning Meeting, bei dem einfach übergreifend Risiken, Herausforderungen auf der Nachfrage- und Lieferseite diskutiert werden, bewertet werden und dann auch am Ende mit Maßnahmen natürlich versehen werden und klar entschieden wird, wer macht was. Und man muss leider feststellen, oder so haben wir es auch kürzlich zusammen ja bei einem Projekt von Konsumgüterhersteller ziemlich gut durchlaufen. Da haben wir einfach die Weiterentwicklung von einer sehr funktionsbezogenen Verantwortung, die in einzelnen Abteilungen lag, in eine übergreifende Verantwortung und Steuerung weiterentwickelt. Da wurde einfach bisher viel zu viel besprochen, diskutiert, aber es wurde einfach nichts entschieden, weil es einfach nicht klar war, wer was entscheidet und was ist die Grundlage überhaupt dafür. Also, was haben wir gemacht? Wir haben alle Funktionen, die wichtig sind, wie halt eben den Vertrieb, Einkauf, Produktion, Logistik, Finanzen natürlich, mit an einen Tisch geholt, klare Rollen und Aufgaben definiert und damit sichergestellt, dass klare, schnelle Entscheidungen getroffen werden können, die einfach am Ende auch viel, viel besser sind. Vor allem natürlich haben wir auch das Verständnis reingebracht ins Unternehmen und richtig verankert, dass Resilienz nur end-to-end betrachtet und gelöst werden kann. Denn man hat einfach, wie du es vorhin geschildert hast, es gab viele Datenquellen, manchmal bessere, manchmal nicht so gute. Und die muss man zusammenbringen in eine einheitliche Datenbasis, damit man einfach eine Entscheidung anhand von belastbaren und zuverlässigen Daten treffen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt, vor allem, was du gerade angesprochen hast, Richtung, man muss das Ganze end-to-end betrachten, weil wenn ich immer nur anfange, lokal zu optimieren, dann verschiebe ich einfach nur die Probleme von dem einen Standort zu dem anderen. Also das heißt, ich muss wirklich die Kette ganzheitlich betrachten.
Ja, und klar, dass ich dazu ein Tool brauche, eine Plattform oder eine Lösung, die sowas auch abbilden kann. Und ja, wie kann ich sowas aufbauen und was sind die großen Herausforderungen? Das sind die Fragen, die ja jedes Unternehmen da dabei hat.
Ja, also wir hatten ja vorhin den Digital Twin schon erwähnt. Wie würde ich an sowas rangehen als Firma? Das erste Mal, man muss sich, wie gesagt, mit einem Szenario beschäftigen. Gegen was möchte man sich eigentlich absichern? Oder was möchte man betrachten? Es könnte zum Beispiel sein, ein Produktionsbottleneck, das ich mir anschauen möchte. Und es ist immer gut, mit so einem Szenario zu starten, was die Leute interessiert, vor allem das Management. Vielleicht irgendeine Fragestellung, die gerade schon diskutiert wird in der Firma, weil dann kriegt man auch den Buy-in von den verschiedenen Management und den anderen Leuten, die sehen dann, oh cool, das haben wir doch gerade auch, die Fragestellung diskutieren wir doch auch, das hilft uns doch und dann baut man auch so ein bisschen eine Fanbase quasi auf, die man dann auch braucht, um auch in der Firma dann die Leute dazu zu bekommen, das Tool zu nutzen und auch so eine Art Marketing-Story aufzubauen. Und dann konkret von der Entwicklung geht man eben top-down vor, fängt man erstmal an, grob die Supply Chain zu modellieren. Ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man die Logistikkosten modelliert zwischen zwei Werken zum Beispiel, kann man erstmal sehr grob anfangen und sagen, ich nehme einfach einen Eurosatz pro Kilometer, einen Durchschnittssatz und rechne damit. Wenn ich dann sage, hey, meine Kosten sind noch nicht genau genug, dann kann ich quasi hergehen und sagen, ich verfeinere das und nehme jetzt zum Beispiel die richtigen Tarife der Spediteure. Ist natürlich deutlich aufwendiger, aber ist natürlich auch genauer. Und genau da liegt eben dieser Trade-off in diesem Digital Twin. Ich muss auf eine gewisse Granularitätsebene runter, aber es ist immer, wie gesagt, ein Trade-off. Je tiefer ich runtergehe, desto teurer wird es, desto bessere Daten brauche ich auch, aber dafür wird es eben auch genauer. Und da muss ich mir eben genau rauspicken, was ist relevant für mein Szenario. was brauche ich wirklich und welche Teile kann ich vielleicht auch grob lassen, weil sie in der Gesamtaussage nicht so viel Wirkung haben. Dann ist es natürlich auch ein iterativer Prozess. Ich verfeine das Ganze immer weiter, generiere Entscheidungen mit dem Digital Twin und finde dann eigentlich auch erst mit der Zeit heraus, was ich optimieren möchte, weil es kann man oft von Anfang an gar nicht sagen. Das ergibt sich dann aus den Diskussionen mit den verschiedenen Personen.
Spannender Punkt. Wirklich, der ist extrem spannend. Denn ich glaube, was sich ja alle Zuhörer schon fragen, wie funktioniert das jetzt eigentlich im Detail und wann kommt konkret die künstliche Intelligenz ins Spiel?
Das Buzzword schlechthin, das in den letzten Jahren diskutiert wird und vor allem eben auch mit dem Hype um ChatGPT und Co. Lass uns doch einfach mal tiefer reinschauen in den Begriff. Tendenziell sehen wir unter dem Begriff AI eigentlich drei große Technologien. Das eine ist das Machine Learning. Das andere ist das Generative AI, also alles Richtung ChatGPT und Co. Und der dritte Punkt ist Operations Research, also quasi die mathematische Optimierung. Oder manche nennen es auch Decision Intelligence. Und diese drei Technologien, die schauen wir uns jetzt vielleicht mal auch im Detail an, um den Zuhörern auch mal so ein bisschen zu erklären, was sich dahinter denn eigentlich verbirgt. Starten wir direkt mal mit dem Machine Learning. Da geht es darum, Muster in Daten zu erkennen. Also zum Beispiel, wenn wir den Absatz planen, wie viel werden wir jetzt zum Beispiel verkaufen, wenn man sich das einfach mal plottet, dann sieht jeder, hey, hier sind irgendwelche Saisonalitäten, zum Beispiel Eis verkauft sich im Sommer viel mehr als im Winter, es gibt irgendwelche Trends, manche Produkte werden mehr nachgefragt, also es ist was Visuelles, was das Auge eigentlich sieht. Und genau das bringe ich der Maschine bei, dass sie diese Trends und Saisonalität automatisiert lernt. In der Schule hatten ja viele lineare Regressionen, also eine Punktwolke, wo ich halt irgendwie eine Kurve durchlege. Und genau das ist, was die Maschine macht, um damit zu helfen, quasi automatisiert diese Sachen zu erkennen und dass da nicht so viel menschlicher Aufwand anfällt. Dann haben wir den zweiten Teil, die mathematische Optimierung. Dabei geht es um automatisiert ressourcenbeschränkte Pläne zu erstellen. Furchtbar komplizierter Begriff. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man in den Urlaub fährt und seinen Kofferraum einräumt, spielt man so eine Art Tetris. Und genau das ist, ich muss einen Plan machen, wie ich es einräume unter Restriktionen. Ich habe nur endlich viel Platz und manche Teile sind halt einfach so, wie sie sind.
Dafür muss ich aber zu Beginn wissen, wie viele Koffer und Taschen in den Kofferraum müssen, damit ich es optimal reinpacken kann.
Genau. Und da hat man dann nämlich auch gleich den Übergang, dass diese Technologien sich quasi verbinden. Und das, was man quasi lokal hat oder bei sich zu Hause im Kofferraum, haben natürlich große Firmen auch. Wenn ich einen Container belade, habe ich das gleiche Spiel. Und die letzte Technologie ist Generative AI oder wie gesagt, viele sehen vor allem ChatGPT dahinter. Dabei geht es darum, dass wir mehr textuelle Informationen verarbeiten. Wenn wir bei den anderen Technologien mehr Tabellen haben, haben wir hier mehr Freitexte. Die Hauptanwendungsfelder sind da vor allem eben auch Texte zusammenzufassen, zu strukturieren, aber auch Richtung Customer Support. Also eigentlich optimiert man da die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, dass man halt, wie gesagt, nicht mehr nur im Dashboard irgendwelche Buttons rumklicken muss, sondern eben auch in natürlicher Sprache damit interagieren kann. Und diese ganzen Technologien fließen auch zusammen. Ein Beispiel ist, wir hatten ja vorhin schon so Sales and Operations Planning. Da brauche ich ja erstmal mit Machine Learning eine Vorhersage von meinem Absatz. Dann kann ich in die Optimierung reingehen und sagen, jetzt muss ich meine Kapazitäten planen und das Gesamte zu einem konkreten Produktionsplan zusammenfassen. Und dann kann auch die Generative AI helfen, zum Beispiel Marktreports zusammenzufassen und diese Prognose auch noch ein bisschen zum Beispiel anzureichern durch Informationen, die man nicht direkt in den Daten sieht, weil sie vielleicht gerade erst nur heiß diskutiert werden. Das sind quasi diese Core Technologies, die wir darunter verstehen und die basieren aber eben alle auf Daten. Und oft ist es halt so, dass in den Daten, die sind, liegen halt in irgendwelchen SAP-Systemen und man hat eine Vermutung, was sie bedeuten, aber wirklich lernt man sie erst, wenn man damit anfängt, Entscheidungen zu generieren. Und da ist Datenqualität eben eine hohe Herausforderung, wo man daran arbeiten muss. Das waren ja viele technische Herausforderungen, dann gibt es aber auch organisatorische.
Absolut, da würde ich ganz klar sagen, raus aus der Pilotierung. Wir haben ja immer noch häufig so, dass genau diese datengetriebenen Entscheidungen in ja so ein bisschen abgeschlossenen Projektbereichen durchgeführt werden, sehr isoliert. Und das ist natürlich genau falsch. Ich glaube, das sind wir absolut schon in vielen Projekten, die wir gemacht haben, viel, viel weiter und können das jetzt wirklich nutzen. Und damit müssen wir einfach die Entscheider, aber auch die Anwender vom Mehrwert überzeugen. Und das mit einer klaren Argumentation zu den Anwendungsfällen, damit wir auch den Nutzen zeigen können, die Potenziale und ganz wichtig natürlich die Machbarkeit. Und dann heißt es am Ende einfach, Ergebnisse liefern und damit Vertrauen aufbauen. Parallel dazu müssen wir natürlich weiter an den Daten arbeiten, weil das ist in jedem Unternehmen so, dass die Daten erstmal schlecht sind. Absolut. Und wir haben schon so viele Projekte bei Unternehmen begonnen. Der erste Satz war immer, können wir das überhaupt umsetzen? Unsere Daten sind ja viel zu schlecht. Klar, kann man in die Umsetzung gehen. Das hat natürlich unterschiedliche Anforderungen und unterschiedliche Vorgehensweisen ein bisschen zur Folge. Aber letzten Endes ist ja das Wichtige, dass man den ersten Schritt geht. Denn wenn alle Unternehmen um einen herum genau die Schritte tun, dann nutzen die die Wettbewerbsvorteile und man selbst bleibt zurück. Das ist eigentlich eine ganz simple Logik. Ja, Oskar, was ist denn ein Zielzustand, auf den man hinarbeiten sollte? Das werden wir auch oft gefragt und die klare Antwort ist sicher nicht einfach.
Ja. Man muss auch da klar sagen, es gibt in dem Sinne keinen Zielzustand, weil Supply Chain entwickeln sich immer weiter. Was heute relevant ist, ist morgen vielleicht nicht mehr relevant oder es ändert sich einfach. Also nimm zum Beispiel in der Corona die Chipkrise, die Automobilindustrie hatte. Die war damals relevant, die ist halt jetzt nicht mehr so relevant. Von daher kann man sagen, es ist eine Reise für ein Unternehmen, darin besser zu werden. Also ein Zielzustand ist schon, dass ich sage, ich kann schnell mit den Daten reagieren. Ich habe die alle an einem Ort, was wir vorher diskutiert hatten mit dem Data Lake. Es ist aber nicht so, dass ich irgendwann sage, die Supply Chain ist in einem Zielzustand, sondern es entwickelt sich einfach adaptiv weiter. Aber man muss eben daran arbeiten. Du hast es ja gerade gesagt, so unsere Daten sind schlecht, sagen viele Unternehmen. Aber wenn sie jetzt damit nicht anfangen, werden die Daten nicht besser. Und die Firmen, die jetzt anfangen, haben vielleicht dann in 10 Jahren richtig gute Daten und können schnell reagieren. Wenn ich aber jetzt noch 10 Jahre warte, dann generieren die sehr starke Wettbewerbsvorteile, die ich gar nicht aufholen kann. Viele Unternehmen beschäftigen sich ja schon mit solchen Themen. Wie siehst du denn den aktuellen Stand der Umsetzung und vielleicht auch, was sind so die Trends für die nächsten Jahre?
Ja, was man auf alle Fälle festhalten kann, dass sich in vielen Bereichen digitale Zwillinge schon etabliert haben und die einfach üblich sind, dass man so arbeitet. Sei das in der Produktentwicklung, bei Prototypen, sei das bei Simulationen von ganzen Produktionsanlagen oder auch im Instandhaltungsmanagement, was jetzt hier in die Richtung Condition Monitoring zum Beispiel geht. Da gibt es schon extrem viele Lösungen, die sich schon seit Jahren etabliert haben und da in der Anwendung sind. Das, was jetzt eigentlich wirklich neu ist und was noch mit hinzukommt, ist, dass wir aus einzelnen technischen Simulationen auf eine ganzheitliche End-to-End-Betrachtung gehen. Und das gibt natürlich gerade für die Supply Chain enorm viele Möglichkeiten, weil wir es jetzt einfach von der Technik her, von der Datenverfügbarkeit, von der ganzen Strukturierung, von den Fragestellungen auch, einfach diese End-to-End-Verknüpfung viel, viel besser hinbekommen als noch vor einigen Jahren. Und dadurch haben wir, und ja, jetzt muss ich einmal auch ein bisschen ein Beraterwort mit einstreuen. Und zwar, das haben wir einfach von Shopfloor to Topfloor in der Entscheidungsfindung nachher. Dass wir wirklich die operative Ebene an der Anlage, in der Produktion, in der Montage zusammenbringt mit auch noch finanziellen oder unternehmensstrategischen Entscheidungen. Und nur dann hat man wirklich die totale Transparenz und kann richtige Entscheidungen treffen. Die Potenziale werden natürlich auch viel, viel größer, wenn ich immer nur an technischen Einzelfall anschaue, dann habe ich natürlich weniger Potenzial, als wenn ich eine komplette Supply Chain oder komplette komplexe Unternehmenszusammenhänge anschaue. Und damit kann ich eine Supply Chain übergreifend mit finanziellen Größen steuern, nach Margen, nach Deckungsbeiträgen, nach Profit und Umsatz. Und ich kann natürlich dadurch den Kostendruck, den ich zweifellos habe, reduzieren, für mich nutzen und einen Wettbewerbsvorteil generieren. Hört sich jetzt natürlich so ein bisschen einfacher an, als es am Ende tatsächlich ist, das ist klar. Aber der Weg dahin, der ist einfach zu beschreiten und da gibt es dann unterschiedliche Lösungen, wie man es umsetzen kann. Aber jetzt haben wir die Seite ja abgedeckt, was so vom Business die Erwartungen und Trends sind. Was ist deine Einschätzung zur Technologie? Da bist du näher dran.
Ja, die entwickelt sich natürlich auch rasant weiter. Also wie gesagt, mit ChatGPT in den letzten Jahren ist natürlich ein großer Quantensprung auch nochmal in diese Verarbeitung von unstrukturierten Daten. Aber wenn wir von Digital Twins reden und vor allem in die Supply Chain, dann reden wir eher ja von strukturierten Daten. Und da hat sich natürlich auch viel getan in den letzten Jahrzehnten, vor allem eben mit dem Cloud Computing ist Rechenleistung sehr, sehr günstig geworden und man kann immer wie größere Datenmengen verarbeiten. Von daher sehen wir da schon einen riesen Sprung auch. Aber nichtsdestotrotz, die Technologie wird sich weiter und weiter entwickeln. Aber sie ist eigentlich jetzt schon da, um sehr viele auch Entscheidungen in der Supply Chain eben zu automatisieren oder Vorschläge dafür zu generieren. Also für Firmen gibt es eigentlich keinen Grund, so wirklich zu sagen, wir müssen jetzt noch auf AGI warten, also quasi auf eine globale künstliche Intelligenz, die wirklich wie der Mensch agiert, sondern es ist, die Technologie ist eigentlich schon bereit dazu, dass wir sagen können, wir können die wirklich wichtigen Probleme in der Supply Chain angehen. Ich würde sagen, wir sind eigentlich in einem neuen Zeitalter des Entscheidens. Die Technologie ist bereit. Jetzt müssen eben die Unternehmen nachziehen, die Daten und dann eben auch die Vision, sich dahin zu entwickeln.
Also können wir uns wirklich zusammenfassend sagen, während der Supply Chain noch ohne Daten und KI arbeitet, der hat die Kontrolle schon längst verloren. Stimmst du dem zu?
Definitiv 100%.
Wir sind gespannt auf alle Fälle, was die Zukunft bringt, und ich glaube, wir können heute uns auf drei ganz, ganz wichtige Punkte einigen. Zum einen wirtschaftliche Unsicherheiten, Supply Chain Risiken, die werden einfach weiterhin auch steigen, werden vielleicht sogar in ihrer Dynamik nochmal deutlich zunehmen und dadurch einen riesen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit haben. Mal der erste Punkt. Der zweite, hast du gerade ausführlich erläutert, die technologischen Voraussetzungen sind einfach da, um große Mengen an Daten sinnvoll zu nutzen, zu verarbeiten. Technologien hast du gerade alle beschrieben. Und der dritte Punkt ist einfach, die Unternehmen stehen unter extrem großen Kostendruck über nahezu alle Branchen. Und ein Digital Twin kann zum Beispiel das Werkzeug sein, um genau diese Potenziale zu heben. Und da werden die Unternehmen dran arbeiten müssen. Und wir haben ja schon einige Realisierungen durchgeführt. Also ich glaube, ja, da geht ganz klar die Reise hin.
Definitiv für die Unternehmen. Und ich finde die Metapher auch gut von der Reise. Man muss es eben sehen, dass es eine Entwicklung ist. Wir haben ja gesehen, man fängt an, man lädt seine Daten rein, man arbeitet damit, man generiert Entscheidungen und man wächst daran. Man verbessert die Datenqualität und so weiter. Und das ist was, was sich über Jahre und Jahrzehnte erstreckt. Das ist nicht was, was von heute auf morgen einfach passiert. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen eben nicht anfange und meine Konkurrenz schon, dann haben die in 10 Jahren ein Top-System, können top damit arbeiten und wir stehen als Firma immer noch am gleichen Ort und können dann vielleicht diese Wettbewerbsvorteile, die ich damit generieren kann, günstiger produzieren, kürzere Lead-Zeiten, kann ich dann eben nicht mehr aufholen.
Absolut. Also, hat heute wirklich Spaß gemacht, das Thema zu diskutieren. Auch vielen Dank an die Zuhörer. Schreiben Sie gerne Ihre Sicht, Ihre Meinung oder auch Fragen in die Kommentare. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.
Ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Danke, Jochen, für diese tolle Diskussion und auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertung oder einen Kommentar. Und natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig. Der Horvath Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.